Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt aus aktuellem Anlass. Ein Gespräch mit dem grünen Zürcher Regierungsrat und Baudirektor Martin Neukomm. Wie sieht er die Situation aktuell? Was erwartet uns im Winter? Und was hat er im Verlauf der letzten Monate gelernt? Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Großartige Musik zum Anfang. Martin Neukomm, Regierungsrat, Baudirektor. Er baut, also er macht Umweltschäden und so, vor allem durch Beton in grossem Mass. Und ist gleichzeitig für die Energie zuständig und ist grün. Wenn wir schauen, Sie sind ja am letzten November da, seitdem ist die Welt eine andere. Sind Sie auch ein bisschen Neukomm?
Ja, ja, ein bisschen. Also die Welt ist vor allem sehr fest eine andere. Ich meine, im November ist irgendwie die Welt wie noch in Ordnung, hat man das Gefühl. Gut, das ist immer ein bisschen... Was heisst schon in Ordnung? Nein, aber ich meine, seit dem Krieg in der Ukraine hat sich vor allem in der Energiewelt extrem viel verändert.
Mhm. Egal. Und das wollen wir diskutieren. Wie sind Sie da aufgekommen? Sind Sie am zweiten Stock?
Zu Fuß? Also ja. Natürlich auf den Stegen, ja, selbstverständlich.
Gut, machen Sie immer.
Das mache ich immer. Nein, fast immer. Mhm. Manchmal gibt es so Momente, da bin ich auch zu faul. Nein, aber in der Regel schon. Aber ich mache es jetzt nicht zum Energiesparen, sondern mehr, weil in meinem Bürojob bin ich froh, wenn ich ein bisschen Bewegung habe zwischendurch.
Mit wem haben Sie heute duschen?
Ja, leider. Der Befolgung. Es kommt darauf an, mit wem. Oder? Also je nachdem wäre das Duschen dann vielleicht sehr kurz. Oder? Dann hat es den Spareffekt schon.
Gut, aber als Sie das gehört haben von der Frau Sommaruga, wie ist das bei Ihnen auch? Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt genau das, was die Schweiz retten wird?
Ja, nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat es nicht so ernst gemeint, aber ich weiß es ja nicht. Also einmal der mit dem Duschen, naja.
Also bei einer ganz andere Welt, haben Sie richtig gesagt, seit dem letzten November. Und dann, wenn man so in der Regierung ist und verantwortlich ist für das wichtige Thema Energie, Strom und Gas, dann fragt man sich vielleicht, ich weiss nicht, in einer stillen Minute, die Sie haben, in Ihrem chargierten Terminkalender, wo habe ich mich geirrt?
Wieso, wo habe ich mich geirrt, bezüglich?
In der Analyse von der ganzen Situation.
Dass wir jetzt eine Energieknappheit
haben? Ja, also ich meine, die Energieministerin aus der Schweiz, Frau Sommaruga, hat gesagt, ja, 2025 könnte es dann Engpass geben, wir müssten uns vorbereiten. Dann im Juni ganz alarmierend und unpräzise, es geht ums Ganze. Und jetzt hat sie mittlerweile, jetzt am letzten Freitag noch, einen Vorschlag für ein neues CO2-Gesetz rausgegeben. Also, jetzt ist plötzlich einfach alles anders und sie hat sich offenbar geirrt. Es ist nicht 2025, was brennt, sondern 2022.
Ja gut, dann ist klar, wo ich mich geirrt habe. Ich meine, ich hätte nie für möglich gehalten. Also jetzt auch vor einem Jahr, wo man schon so gesehen hat, dass der Putin da ein bisschen am Säbelrasseln war und die Truppen verschiebt, habe ich gedacht, glaube ich nicht, dass er das macht. Also dort haben wir uns wahrscheinlich fast alle geirrt.
Ja, aber Moment, aber es ist ja nicht nur der Putin.
Stimmt. Mehr. Also zuerst Putin und der Krieg, nachher hätte ich auch nicht gedacht, dass er dann wirklich das Gas auch wirklich abstellt, oder? Das ist auch wieder eine Drohung. Und er hat es jetzt, also es ist jetzt so weit, oder? Und dann auch noch, was auch noch dazu kommt, ist, dass die französischen AKW irgendwie zur Hälfte stillstehen, zumindest im Moment.
Wie lange noch? Wissen Sie das?
Also im Winter sollten wieder einige dazukommen. Ein Teil ist abgestellt, weil es grundsätzliche Probleme haben, Sicherheitsprobleme, und ein Teil sind einfach in Revision. Also gut. Ich hoffe, dass ein Teil, es ist jetzt ein bisschen blöd als Grünen, oder? Aber ich hoffe wirklich, dass ein Teil wieder ans Netz geht.
Ja, die Grünen haben ein bisschen müssen dazulernen. Die haben müssen Kröten fressen, schlucken.
Ja, was heisst das dazu lehren? Ich meine, letztendlich ist es Interessensabwägung, oder?
Es hat Tabus gegeben. Atom ist Teufels. Das ist eigentlich im Katechismus der Grünen drin.
Also ich meine jetzt bei den Deutschen vor allem, mit Robert Habeck. Nein, natürlich ist das für Grüne jetzt irgendwie eine schwierige Entscheidung, wenn man sagt, jetzt muss man Atomkraft länger laufen lassen. Aber ich meine, wir sind in einer Notsituation, oder? Also letztendlich, ich bin eigentlich froh dort, dass der Robert Habeck auch genug pragmatisch ist, um zu sagen, nein, das ist jetzt eine Notsituation, da müssen wir jetzt über den eigenen Schatten springen und die heilige Kuh schlachten.
Ist das jetzt eine Chance für die Grünen? Weil eigentlich in Sachen Klima hat man ja jetzt, wo alles ernst wird, nichts mehr von denen gehört. Die Klimajugend ist verschwunden, Fridays for Future, Greta Thunberg, wo ist sie? Man hört nichts mehr. Also jetzt, wo eigentlich Not am grössten ist, oder aber auch Bereitschaft, etwas zu ändern, sind die weg. Was ist los mit euch?
Ja gut, das weiss ich jetzt nicht. Ich meine, das ist ja vielleicht auch die Frage, ob die Medien noch über sie schreiben oder ob jetzt halt die Medien über die Axpo und weiss ich nicht was schreiben. Oder? Das
ist ja, aber Demos habe ich jetzt keine mehr gesehen.
Ja, aber es ist glaube ich noch eine geplant.
Ah ja, ist da noch eine? Kommen dann 300? Ja,
Wir sehen es. Aber was schon stimmt, ist, dass die jetzige Situation führt natürlich zu einer Beschleunigung, die es vorher nicht gegeben hat. Also bezüglich wie viele Solarpanels das installiert werden, das ist im Moment massiv.
Ja, aber jetzt noch einmal. Also Sie haben jetzt gesagt, ja, das mit dem Gas. Aber jetzt reden wir vor allem über den Strom. Jetzt, wieso haben wir in der Schweiz, Wasserschloss Europas, so eine enorme Stromkrise? Das haben Sie doch sicher nicht vorausgesehen.
Nein,
das ist nur indirekt, kann man sagen, klar, gewisse Elektrizitätswerke in Deutschland brauchen auch Gas und so weiter und so fort. Aber dass wir in der Schweiz in diesem Winter so eine grosse Stromkrise haben, das hat doch jetzt wirklich niemand vorausgesehen, auch nicht Frau Sommaruga offenbar, auch nicht da unser Neukommen.
Also ich würde lügen, wenn ich sage, das hätte ich vorausgesehen, weil dann hätte ich es ja vielleicht schon mal früher gesagt. Nein, es ist tatsächlich so, wirklich nicht vorausgesehen. Aber es ist nicht ein kleiner Teil, der mit Gasstrom produziert wird.
In der Schweiz eigentlich nicht.
Nein, in der Schweiz ist es praktisch null. Aber in Europa ist es aber etwa ein Fünftel.
Ein Fünftel
in Europa, das ist natürlich noch viel.
Aber in der Schweiz, wo ja eigentlich im Winter immer noch den meisten Strom selber produzieren, 90% vom Strom im Winter, dass wir so Explosionen haben, Herr Neukomm.
Das ist wahnsinnig, aber das zeigt halt auch, wie wir eben mittlerweile halt integriert sind in ein Elektro-. Man kann das Stromnetz eigentlich nicht wirklich nur schweizweit anschauen, sondern man muss es europäisch anschauen. Und darum ist, wenn Europa oder sagen wir jetzt mal Deutschland ein grosses Problem hat mit Strom, dann haben wir wahrscheinlich auch eins. Sehr unwahrscheinlich, dass in Deutschland leichter ausgehen.
Ich glaube, Sie gehen nicht auf das eigentliche Problem ein. Nämlich, dass der liberalisierte Strommarkt die Verwerfungen viel grösser gemacht hat, als sie gewesen wären, wenn man noch beim alten System
bleiben würde. Absolut richtig.
Also, über das möchten wir im Detail reden. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Titel?
Das ist Fireflies von Mofro.
Und warum?
Warum? Mir gefällt das Lied einfach.
Martin Neukomm, er ist Baudirektor, auch zuständig für die Energie im Kanton Zürich. Die Schweiz ist eigentlich in Sachen Strom unglaublich gut unterwegs. Wir haben eben die Wasserkraft, wir haben Atomkraftwerke, wir haben sogar Solar, alles eigentlich CO2-neutral. Und von dem produzieren wir den grössten Teil von dem, was wir brauchen. Und trotzdem gibt es totale Verwerfungen bei den Strompreisen. Etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich muss sagen, seit 2009 hat es eine Art Liberalisierung im Strommarkt. Das hat man als Verbesserung angeschaut. Und jetzt haben wir den Dreck.
So kann man es sagen, ja, genau. Es ist wirklich eine Auswirkung. Früher war man im Monopolbereich. Da haben einfach, also, hat auch seine Nachteile gehabt, oder unter uns, aber dort haben quasi die Firmen bestimmt. Man hat ganz bürokratisch definiert, was ist der Preis, den man den Kunden verrechnen dürfen. Und dann haben die einfach den Preis bekommen. Der war eigentlich ziemlich konstant gewesen.
Und ja, die Produktionskosten sind ja konstant, oder?
Genau.
Oder da gibt es nicht irgendwie grosse Veränderungen. Auch jetzt nicht. Die Produktionskosten, weder bei Atomkraft noch bei Wasserkraft, die haben sich nicht verändert.
Die sind immer noch genau gleich wie vorher, ja.
Ja, und trotzdem an gewissen Orten geht es 5-mal auf, 10-mal auf, etc.
Ja, ja.
Und auf das hat man sich nicht vorbereitet. Das hat man nicht in Szenarien oder in euren Thinktanks, oder wo wir uns überlegt haben, dass wir überlegt haben, auf das müssten wir uns vorbereiten, das darf nicht passieren.
Niemand hat das, zumindest ich hätte das nie gedacht und niemand, mit dem ich geredet habe vorher aus der Strombranche, hätte das je gedacht, dass man, dass der Strom so hoch wird. Also einfach finde als Zahl, vielleicht nicht alle im
das
Kopf.
Ist der, das also, ist einfach der Börse, also
der Börsenpreis.
Ja, vom Strom.
Ja, aber es gibt natürlich verschiedene Börsenpreise, muss ich immer aufpassen. Also jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, das Jahr 2023, man kann jetzt schon den ganzen Strom vom 2023 kaufen und der hat zwischenzeitlich 700 Euro kostet, also das heisst, umgerechnet wäre das etwa 70 Rappen pro Kilowattstunde. Mhm. Wo ein normaler Strompreis an der Börse, also einfach vor einem Jahr, wäre es vielleicht 5 Rappen gewesen. Also das ist mehr als ein Faktor 10 drüber. Jetzt schwankt es die ganze Zeit auf und runter.
Mhm. Aber jetzt muss man doch sagen, Sie haben das nicht im Griff gehabt. Wir sind als Kanton Zürich, also wir alle, sind beteiligt an der Axpo, wie 8 andere Kantone, mit 18%. Und die sind einfach gezockt bei der Axpo. Und haben dann noch gesagt, Herr Brandt, der Chef, ja, wir haben bis jetzt eine halbe Milliarde verdient mit diesen Termingeschäften. Aber die sind doch nicht in erster Linie da, um Termingeschäfte zu machen, sondern um die Versorgungssicherheit zu garantieren. Aber das ist offenbar erst sekundär.
Nein, Moment, das ist doch falsch, wenn man sagt, die Axpo hat sich da verzockt. Was die Axpo gemacht hat, ist ja der Strom im Voraus verkauft. Das ist ja nicht zocken in dem Sinn. Sie haben sich einfach jetzt, sie haben gesagt, und das ist gängige Praxis gewesen, das haben ganz, ganz viele bis jetzt gemacht und machen es vielleicht auch immer noch, das weiß ich nicht, sondern die haben einfach den Strom schon 3 Jahre im Voraus verkauft. Eben, das bringt für den, der es verkauft, bringt stabile Preise. Oder stabile Einnahmen, man kann schon damit rechnen. Und für den, der es kauft, der hat auch stabile Preise. Darum haben eigentlich beide ein Interesse daran.
Aber jetzt müssen sie ja noch weiter verkaufen, offenbar.
Nein, das Problem ist, dass wenn man an dieser Börse handelt.
Ja, aber da, wieso müssen sie dann noch weiter irgendwie Deckungen haben, und zwar in Nacht- und Nebelaktion? Sie haben noch im August gesagt, die Axpo, die sind gut unterwegs. Und dann ist der September gekommen und dann ist alles anders gewesen.
Richtig, das habe ich auch gedacht. Also geschwind, der Mechanismus ist voll, dass die Axpo gut unterwegs ist.
Eben,
also,
dass man die
Liquidität im Griff haben. Nein, der Punkt ist der, wenn man an der Börse handelt, dann verlangt die Börse immer Sicherheit.
Ja.
Und Sicherheit ist, wenn wir jetzt Strom handeln und ich würde jetzt Ihnen Strom liefern, dann könnte es ja sein, dass ich ausfalle. Also verlangen Sie, wenn Sie die Börse sind, von mir eine Sicherheit.
Ja.
Eine Art wie eine Kaution, die ich hinterlegen muss und die ist so hoch wie der aktuelle Strompreis, dass wenn ich wieder ausfalle, dann kaufen Sie einfach aktuell auf dem Markt ebenfalls Strom ein, für das, was ich ja dann nicht liefere. Und die Zahlungen sind in der Regel relativ klein. Das muss man täglich, man muss die Zahlungen machen. Aber jetzt, weil der Strompreis so hoch geworden ist, sind einfach die Zahlungen so hoch.
Aber wir,
das macht jetzt die Schwierigkeit für die Axpo.
Ja, aber wir sind jetzt alle eigentlich Besitzer von dieser Axpo mit all diesen Kantonen und nicht einmal im Verwaltungsrat dort drin. Und dort habe ich diese Woche gelesen, also in der letzten Woche, dass es viele von diesen Händlern gibt, die eben für das zuständig sind und die machen, wenn sie gut unterwegs sind, bis 1 Million im Jahr. Mit allen Boni etc. und Prämien. Und wenn es dann schief geht, dann kommen wir dran.
Ja gut, also gut.
Aber wo Sie das gemerkt haben, offenbar haben Sie das zu spät gemerkt, Herr Neukomm, wie haben Sie da reagiert?
Ja, das erste Mal haben wir das diskutiert, gut kurz nach dem Kriegsausbruch. Weil dort haben wir gewusst, jetzt könnte die Thematik kommen. Wenn die Gaspreise hochgehen, gehen auch die Strompreise hoch. Und haben wir gesehen, das Problem könnte die Taxpo haben. Dann haben wir uns angefangen zu überlegen, was machen wir. Und dann natürlich dann jetzt kurz vorher, bevor es richtig losgegangen ist, haben wir natürlich das Telefon bekommen vom Verwaltungsratspräsidenten. Und dann war es ein kurzer Lippaff gewesen, jetzt geht es.
Aber normalerweise sind doch Besitzer im Verwaltungsrat. Und da hat man sie ja gefragt, warum sind wir nicht im Verwaltungsrat? Ja, wir sind ja vielleicht nicht so in der Lage, ein privates Unternehmen zu leiten. Aber das ist doch nicht ein privates Unternehmen. Es ist zwar laut Obligationenrecht privat, aber die sollten doch nicht in erster Linie für Gewinnmaximierung stehen, wo man eben Risiken muss nehmen, wie sie offenbar genommen haben, sondern sollten vielleicht für Versorgungssicherheit in erster Linie schauen.
Oh, ja, da bin ich einverstanden, dass das so sollte sein. Aber es ist halt nicht so, weil weil auf Bundesebene hat man Gesetz so geändert, dass man gesagt hat, das ist jetzt ein Markt und da gibt es Marktteilnehmer und so weiter. Und in dem Sinn gibt es die klassische Versorgungssicherheit, wie das früher war, wo die Axpo einfach zuständig war. Jetzt hat sie noch NOK geheißen, wo einfach der Kanton den Strom geliefert hat und dann ist gut. Die Welt gibt es nicht mehr, die Monopolwelt haben wir genau abgeschafft. Und seither ist die Axpo halt an dem Markt tätig, weil sie ein Stück in der
Aber sie ist offenbar nicht richtig unterwegs. Also ihre Kollegen im Kanton Aargau vom Baudepartement haben gesagt, es war und ist von zentraler Bedeutung sowie ein Hauptgrund für die Beteiligung des Kantons Aargau, dass die Axpo einen wesentlichen Beitrag an die Versorgungssicherheit leistet. Das ist eigentlich das Zentrale. So einen Satz habe ich von Ihnen nicht gehört.
Oh, doch, das sehe ich auch so. Nein, die Axpo ist sehr wichtig für die Versorgungssicherheit. Darum hat ja der Bund müssen einspringen. Weil wenn die Axpo jetzt illiquid werden, dann hätten wir je nachdem vielleicht ein grosses Problem.
Aber auch noch das ist ja grotesk, dass der Bundesrat muss in einer Nacht- und Nebelaktion notrechtmässig 4.000 Millionen anstellen zur Sicherheit, bevor nur der Nationalrat kann darüber befinden kann. Und die Besitzer, Kantone sagen, ja, wir können es nicht machen, wir sind so kompliziert aufgestellt, das geht gar nicht. Dividenden beziehen, wenn es gut geht, ja. Und wenn es schlecht geht, sagt man, hey, hallo, es ist too big to fail. Bund, steh an.
Ja, ich kann verstehen, dass das so wirkt, dass das schwierig wirkt. Das Problem ist tatsächlich, wir haben die rechtlichen Grundlagen nicht, um der Axpo entsprechende Gelder zu geben, erstens. Und zweitens, die Beträge sind derart hoch, 4 Milliarden, dass man selbst unter den Kantonen zusammen Mühe gehabt hätten, um so grosse Beträge aufzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, oder? Wir im Kanton Zürich sagen das ja nicht so gern, oder? Dass wir etwas nicht können. Aber jetzt in dem Fall ist es tatsächlich so. Es ist, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Ausland, relativiert sich es natürlich ein bisschen. Deutschland hat auch Juniper geredet.
Ja, aber das
und Frankreich hat EDF geredet und Spanien hat auch ihre Kraftwerksgesellschaft geredet, auch Schweden, Finnland. Ja, aber das zeigt die Dimension des Problems. Es ist ein europäisches Problem.
Aber wir wären besser unterwegs, weil wir da die grossen Stromproduzenten in den Alpen haben.
Ja, natürlich. Nein, natürlich. Aber Dimensionen sind einfach so, wenn ganze Länder einspringen, Nationalstaaten, aufgrund davon, dass es solche massive Verwerfungen gibt, die man jetzt sieht an den Energiemärkten, am Strommarkt, dann ist es irgendwann einfach zu gross, dass der Kanton Zürich und der Kanton Aargau nachher stemmen. Ja, da muss irgendwann der Bund einspringen. Das ist ja letztendlich auch ein bisschen der Sinn und Zweck, dass quasi der Bund dort einspringt und ein Kanton das nicht kann. Also zudem muss man auch sagen, dass das Geld, das der Bund jetzt zahlt, die 4 Milliarden, das ist ja ein riesiger Betrag. Aber der kommt, das ist wie eine Kaution, richtig, der kommt auch wieder zurück. Also wenn nicht alles komplett schief geht und die AXPO in 2-3 Jahren noch, wenn es die noch gibt, was ich sehr fest hoffe, dann kommt der Bund das Geld wieder rüber, plus der Zins, der sehr hoch ist. Also in dem Sinn, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, die grossen Dividenden an Kantone und Verlust am Bund, das ist nicht so.
Also die Liquiditätssicherung ist eine wichtige, vielleicht die wichtigste Aufgabe von jeder privaten Unternehmung. Und das haben die nicht geschafft. Und sie merken ja jetzt selber, das geht so nicht weiter. Und auch im Kantonsrat morgen sind schon 2 Vorstöße da, um die Regelung anders zu machen, damit eben der Teil, der Handelsteil, ich sage mal, der Terminteil, der Zockerteil von der AXPO vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geht. Und dass man zuerst einmal schaut, dass die Versorgungssicherung gewährleistet ist.
Also gegen das habe ich nicht per se etwas. Ich finde das absolut legitim, dass wir jetzt sagen, ja, was müssen wir jetzt machen? Ich meine, logisch, mich wird auch nicht in Zukunft wieder mal in so eine Lage kommen, wie wir jetzt sind. Und das wird eigentlich niemand. Nur müssen wir jetzt überlegen, was ist der gescheite Ausweg? Und das ist nicht ganz so einfach.
Ja, nicht einfach, aber was ist Ihre Meinung? Darum frage ich ja, was haben Sie gelernt? Oder? Haben Sie gelernt, dass das, was man dann gemacht hat, ein bisschen blauäugig war, Liberalisierung tönt gut, Abschaffung vom Monopol tönt auch gut, dann ist man flexibler, dann kann es vielleicht tiefere Preise geben, aber dass es auch in die andere Richtung gehen kann, und zwar massiv und schnell, das hat man irgendwie vergessen.
Also erstens, mal, ich bin ja nicht verantwortlich für die Strommarktliberalisierung. Das ist, wann war das? 2009?
2009, ja. Ich hätte jetzt sind Sie noch in die Schule gegangen, oder?
Ja, nein, nicht ganz, aber fast. Aber fast. nein, ich hätte das jetzt eher ein bisschen kritisch gesehen, gerade aus der Überlegung heraus, weil das Strom einfach wie Wasser einfach ein unglaublich wichtiges Gut ist. Darum müssen wir ja so viel investieren. Man könnte sagen, ist nicht so schlimm, dann fällt halt der Strom aus, dann hätte man vielleicht den Rettungsschirm nicht gebraucht. Also so, es ist halt einfach extrem
zentral. Aber was sagen Sie jetzt, was wir machen sollen? Konkret, Sie haben sich doch jetzt müssen Gedanken machen. Das wird jetzt im Kanton Zürich zu einer wirklich ernsthaft diskutierten Situation. Die Vorstöße werden wahrscheinlich ankommen und die Regierung muss dann reagieren. Was ist Ihre Antwort? Und sagen Sie nicht, ja, wir überlegen es uns und werden dann bei Gelegenheit zurückkommen.
Nein. Was man prüfen, ist, gibt es eine Möglichkeit, um den Strom direkt von der AXPO verkaufen an Elektrizitätswerke? Also ohne Börse. Und das ist die ganz einfache Lösung im Grundsatz, weil dann hat man all die Risiken nicht, aber es ist rechtlich schwierig, eben weil liberalisierter Strommarkt und Beschaffungsrecht und Wettbewerbsrecht und so weiter. Und darum kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, das machen wir so, zack, ganz einfach, morgen ist es umgesetzt, sondern wir müssen schauen, kriegen wir das irgendwie juristisch her, weil es ist eben nicht ganz einfach.
Ja gut, aber einfach, aber ist das ein Hinderungsgrund?
Ja, nein, ich
sage ja, das ist eine schwierige Aufgabe da.
So ist es. Nein, wir gehen das an, nur es könnte sein, dass Wettbewerbsrecht uns dann da in Quere kommt. Und das heisst, ihr dürft das gar nicht machen.
Wenn wir mal schauen, jetzt ist eine neue Welt, habe ich das Gefühl. Die Leute haben dazugelernt. Der Herr Habeck, der Grüne, ist für Atomkraft mindestens vorübergehend, sogar für Kohlekraftwerke. Dann werden Sie das wohl auch noch anbringen, Herr Neukomm.
Ja.
Gut, Sie lachen. Also gut, das ist etwas, wo die Schweiz, die ganze Schweiz und alle, die da beteiligt sind, eben bis in den hohen Bundesrat und Regierungsrat, völlig überraschend erfasst hat. Und da heisst es, wir sind eigentlich für Krisen nicht richtig vorbereitet. Und zwar in einem Bereich, wo wir das Gefühl haben, wir sind Champions in Europa beim Strom.
Was den Strom angeht, ja, wahrscheinlich viele gemeint. Ja. Aber ich habe schon... Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Also, weil ich habe schon länger kritisiert, erstens, dass wir zu wenig machen im Bereich der erneuerbaren Energie, das ist völlig klar. Und dass der Strommarkt nicht die nötigen Anreize setzt, dass man investiert. Also das Problem am Strommarkt ist, jetzt war es lange so tief, dass niemand investiert hat. Und jetzt ist es so schnell so hoch, dass man kaum Zeit hat, zum investieren.
Aber wird jetzt investiert direkt? Also zum Beispiel bei Wasserkraft, das ist ja eigentlich das Problem. Es sind vor allem Naturschützer, also Grüne, in erster Linie grüne Kreise, die mit Beschwerden das während 20 Jahren zum Teil verhindert haben, weil sie ein paar Murmeli haben wollen am Grimsel schützen.
Ja, Moment, die Geschichte ist eigentlich andersrum. Also es ist nicht per se ganz falsch, aber die Geschichte ist eigentlich andersrum. Also es gibt drei Gründe, warum es schwierig ist, in Wasserkraft zu investieren. Erstens, es hat, also bis jetzt in der Vergangenheit, hat einfach schlecht rendiert. Zweitens, ja, lange Bewilligungsverfahren, es geht irgendwie ewig. Drittens, Wasserzins. Mhm. Und das sind also Wasserzins, wo übrigens
Bergkantone,
ja, das ist ein bisschen mehr als eine halbe Milliarde pro Jahr, oder? Also das ist dann richtig viel Geld, wo in dem Sinne die AXPO müssen zahlen. Und die Strompreise sind so tief gewesen, dass die AXPO sogar noch draufgelegt hat. Also sie hat im Ausland Geld verdient und hat dann den Verlust mit der Wasserkraft im Inland damit können decken, oder? Also das von der Ausgangslage her, und das hat natürlich grundsätzlich ist schon eine grosse Hemmung zum Investieren in Wasserkraftwerke. Und dazu kommen noch Heimfallregelungen von den Kantonen. Oder? Also wenn die Konzessionen auslaufen, dann gehen einfach die Wasserkraftwerke an die Kantone. Und dass wir als Eigentümer und AXPO natürlich nicht besonders viel Lust haben, um 15 Jahre in ein Wasserkraftprojekt zu investieren und einen Haufen Risiken eingehen, um es dann 20 Jahre später, also um nach 5 Jahren Betrieb, das dann abgeben an Bergkanton, oder?
Das sind gewaltige Konstruktionsfehler, also wenn Sie das so sagen. Es ist ja verheerend, dass man aufgrund von dem verhindert, dass die Schweiz kann ausbauen kann. Also, weil man sagt, eben, wir können es gar nicht so lange nutzen. Das muss man doch auch noch ändern.
Das ist unglaublich schwierig zu ändern. Also in dem Sinne, ich will jetzt auch nicht Bergkantone anschwärzen. Oder? Es ist eine schwierige Situation. Es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Und wenn man jetzt natürlich würde sagen, ja, jetzt machen wir das mit dieser Heimfallregelung anders, dann hätten die Bergkantone sicher gar keine Freude.
Mhm. Aber es gibt ja noch etwas anderes. Frau Sommaruga hat ja, glaube ich, auch ganz schnell von einem Tag zum anderen gesagt, eben die Naturschutzregelungen, die wir haben, die tun wir lockern. Es ist jetzt die Sache möglich, die vorher völlig undenkbar war.
Ja, also das eine ist, dass es einfach unglaublich lang geht. Oder also die Projekte, das ist ja teilweise wahnsinnig. Also auch bei Wind, oder? Ich weiss nicht, irgendein Windkraft, das ich gelesen habe, ist 17 Jahre gegangen.
Also Wind ist in der Schweiz sowieso ein Trauerspiel. Im Gegensatz zu Österreich, wo das etwa 15 oder 20 Mal grösser ist, obwohl Österreich nicht viel anders ist, auch Berge hat, auch Tourismus hat, etc. Und totales Versagen in der Schweiz.
Ja. Ist so. Genau, muss man sagen. Also wir sind nicht, es ist nicht so, dass Windkraft nicht zulässig wäre. Das Problem ist einfach, es geht so lange, bis man mal so weit ist, dass dann die Interessenabwägung vor Gericht kann stattfinden, ja oder nein.
Gut.
Und jetzt muss man eines verschnellern und das andere mit der Natur. Ja, ich finde, Energie ist so wichtig, dass wir wirklich überlegen, wo machen wir Kompromiss. Aber das heisst nicht, dass wir wegen dem einfach den Naturschutz ganz fallen lassen.
Das will ja niemand.
Es gibt schon solche.
Gut, also wir müssen über das reden. Was ist möglich, jetzt, wo noch nicht vorher möglich war? Und zweitens müssen wir auch ein bisschen froh sein, dass wir die Krise haben und vielleicht die längerfristigen Probleme nehmen. Reden wir da nach dem nächsten Titel. Der passt gerade ein bisschen dazu, oder? Was ist der?
Der ist «Ochsentour» von Baden Ochsner.
so erst recht keine Frau. Was ich aufdrängt, wenn ich alleine sein will. Und jetzt bin ich froh, sie drängt sich mir auf. Bis dass sie wieder kommt. Wenn sie wird sterben, dann nimmt sie mir Glück zu leben. Lies mir begraben in ihrem Grab. Lies mir begraben in ihrem Grab. Lies mir begraben.
Bei mir ist der Martin Neukomm, er ist Regierungsabbaudirektor, zuständig für Energie. Im Chinesischen gibt es, glaube ich, ein Zeichen, das steht für Krise und Chance, beides. Und ich habe das Gefühl, das ist genau, was jetzt passiert. Wir haben eine Krise und das wird jetzt als Chance genutzt, dass Sachen möglich sind oder werden, wo man bis vor kurzem überhaupt nicht hätte wollen sehen. Und dass es nicht die Grünen sind, sondern dass es die Krise ist, die das Ganze in Bewegung setzt.
Sehr gut möglich, ja. Also wir merken, jetzt gibt es wie, ich sage dem Momentum, also eine Art wie ein politisches Momentum,
man politische muss Momente, eine politische Schmerz Kraft. Die Angst haben, dass etwas passiert. Ich meine, die Szenarien, dass man da soll jetzt Kerzen kaufen im Winter, wo Sie das gehört haben.
Ganz ehrlich, das habe ich nicht so eine gute Aussage gefunden vom ElCom-Präsident Werner Luginbühl. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, um jetzt Kerzen zu kaufen. Also ich hoffe, von wegen Chancen. Ja, ich glaube, die Chance ist schon da, aber ich hoffe, dass dann die Krise nicht so schlimm kommt, wie man vielleicht könnte befürchten, dass man nämlich noch mit milden Massnahmen durch den Winter kommen.
Aber wie ist jetzt Ihre Einschätzung? Wo stehen wir jetzt? Also, wenn wir jetzt schauen, reden wir zuerst noch rasch über Gas. Gas ist ja auch der Faktor, der vor allem auch von Putin als Kriegswaffe eingesetzt worden ist. Die Speicher in Deutschland sind bei 89%, mehr als in den Vorjahren, in Gesamteuropa bei 80%. Es hat ganz andere Quellen, wenn der Putin nicht liefert. Es kommt aus Norwegen, es kommt aus Algerien, es kommt aus Holland etc. Offenbar ist man da besser unterwegs, als man es noch vor einem Monat oder zwei Monaten befürchtet hat. Sehen Sie es auch so?
Ja, das ist, wir sind dort besser unterwegs, als wir es befürchtet hätten. Das liegt auch noch daran, was noch LNG, kommen wir auch noch dazu, die LNG-Terms, also Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas, das mit dem Schiff kommt, die mit dieser Runde, mit diesen
Kuppeln. Wo kommen die in Europa? Also in Spanien kommen sie an, in Italien, aber in Deutschland noch nicht.
In Norddeutschland sind es, ich weiß nicht, ob sie dort schon Terminal haben, oder sie sind dort irgendeins am Bauen mit auch Hochgeschwindigkeit, wo sonst würde es, glaube ich, auch 15 Jahre gehen. Und das
also, wir in diesem Winter noch den Betrieb können aufnehmen. Ja. Also man ist dann auch, wenn der Putin einfach den Nord Stream 1 zulässt, es kommen ganz andere Sachen in die Speicher rein. Es ist nicht so, dass man nur noch das kann brauchen kann, was jetzt drin ist.
So ist es. Aber trotzdem fehlt natürlich eine riesige Menge Gas, die sonst auch im Winter im letzten Jahr jetzt von Russland her kommen wird. Und das ist eine substanzielle Menge. Also selbst die vollen Speicher werden natürlich nicht lange, dass man das einfach komfortabel...
Aber es kommt ja eben, aber wie Sie sagen, es kommt ja laufend. Genau. Immer noch zusätzlich aus anderen Ländern.
Es ist noch schwierig zu abschätzen, wie viel das dann am Schluss wirklich fehlt. Es kann sein, dass 10% fehlt.
Und dann ist das schlimm?
Ja, 10% ist jetzt... Die EU-Staaten haben ja gemeinsam abgemacht, dass sie 15% sparen. Meine, vielleicht erreichen sie dann 10%.
Also wenn sie 15% sparen, ist 10% weniger eigentlich locker.
sollte sie. Die zweite Frage ist natürlich noch, wie verteilt man es? Mhm. Also, ich meine, wir sind in einer schwachen Position. Also wenn bei uns an der Landesgrenze einfach nichts mehr kommt, dann ist es blöd.
Aber
was ich jetzt mal, nicht hoffe, also wir sind ja vertraglich abgesichert und so weiter, es ist nur, man weiss ja nie.
Aber erwarten Sie das, dass die uns den Hahn zumachen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir schaffen das anders. Aber das hängt sicher noch ein bisschen davon ab, wie sich jetzt die Lage entwickelt. Was wir mindestens jetzt wissen, von Russland kommt keiner
mehr. Und man will es auch nicht mehr. Man will es aus Russland nehmen. Das will man eigentlich auch nicht mehr.
Ja, die Forderung ist ja die ganze Zeit im Frühling. Und ja, jetzt wissen wir auch, warum es eben nicht ganz so einfach ist, dass man da einfach gesagt hat, wir nehmen kein Gas mehr von Russland, weil wir sind halt schon kogenabhängig.
Gut, also die Deutschen sind noch viel mehr abhängig als wir.
Viel mehr. Die Deutschen haben 50% der Heizung in Deutschland laufen mit Gas.
Mhm. Also das und ist bei uns sind es?
Ich weiss es jetzt gar nicht, aber weniger, viel weniger.
Viel weniger. Also gut, da haben Sie das Gefühl, beim Gas kann man sich ein bisschen entspannen. Jetzt kommen wir zum Strom. Wie sehen Sie es dort?
Ja, beim Strom kommen wahnsinnig viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Also wir haben eben die französische Nahkw, wo wir nicht recht wissen, ja, wie viel laufen dann tatsächlich im Winter.
Ja, aber jetzt könnte
es ja, ich hoffe, dass es mit wenig Massnahmen langt. Also das heisst, wir haben jetzt ein bisschen freiwillige Sparmaßnahmen und so weiter. Vielleicht muss der Bund noch die eine oder andere Anwendung verbieten, aber ich hoffe, dass wir so durch den Winter durchkommen. Wenn aber nochmal irgendetwas passiert...
Was könnte noch passieren?
Ja, plötzlich fällt bei uns ein Kernkraftwerk aus, weil irgendein Defekt ist, ausserordentliche Wartung, irgendetwas. Das hat es ja auch schon gegeben, oder?
Dann wäre ein Grüner wie Sie total in der Bredouille.
So ist es, ja. So ist es.
So ist die Welt, das ist ja grauenhaft, ja, oder? Also, ja, über welche Hürden Sie
damit kommen? Genau, was man alles muss machen, wenn man in der Regierung ist.
Auf was Sie hoffen?
Genau, auf was man muss hoffen. Ja, furchtbar, hätte ich nie gedacht, dass ich mir mal hoffen muss, dass man die Atomkraftwerke jetzt nicht, genau, dass die noch weiterhin laufen.
Genau, und Sie müssen jetzt eben, man sollte «Don't let any crisis go to waste». Man muss die Chance nutzen, hat es mal geheissen. Und jetzt gibt es Sachen da im Ständerat, was da letzte Woche passiert ist. Da hat es einen indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, der dann praktisch etwa das umsetzt, was dort gemacht worden ist. Man hat vorgeschlagen, dass man auch auf alle Hausdächer jetzt neue Solarpanel anzutun und so weiter und so fort. Oder auch die Projekt von Peter Bodemann vorgeschlagen, also ein Hotelier in Brieg hat da einen Vorschlag gemacht, wo einfach jetzt plötzlich wieder Blitz durchgegangen ist, nämlich, dass man da die grossen Solaranlagen im Wallis macht, im Winter, vor allem wegen Winterstrom, Grengios und Gondor. Also es geschehen Zeichen und Wunder.
Ja, wahnsinnig. Ja, ich staune selber ein bisschen, was jetzt gerade im Moment passiert, aber gerade jetzt die alpinen Solaranlagen finde ich schon sehr spannend, weil wir haben immer ein bisschen das Problem vom Winterstrom, weil eine normale Solaranlage jetzt bei uns da im Kanton Zürich, die produziert halt nur ein Viertel vom Strom im Winterhalbjahr. So eine alpine Solaranlage produziert aber die Hälfte vom Strom im Winter und das ist natürlich super nützlich.
Aber wieso
im Winter haben wir
da
tendenziell ein bisschen zu wenig Strom.
Also, da ist die grosse Herausforderung. Sind die Grünen nicht auf das gekommen, auch nicht die SP, sondern ein ehemaliger SP-Präsident, der das vorgeschlagen hat. Und der ist am Anfang belächelt worden. Und jetzt will man auf Teufel komm raus. Das lange natürlich nicht für den Winter, wahrscheinlich auch nicht für den nächsten Winter.
Aber
in zwei, drei Jahren hat man das dort. Und dann würde man dort vielleicht dann bis zu 10 Gigawatt können produzieren. Die Schweiz hat zusammengezählt etwa 60 Gigawatt Verbrauch. Also es wäre noch massiv, oder?
Ja, also je nachdem, wie viel Landschaft das man verwenden will, wie viel Platz das man verwenden will. Ich meine, man könnte komplett Strom so machen. Wäre jetzt nicht sinnvoll, oder? Nicht, ja, dass ich das will. Oder? Aber ich glaube, das ist wieder eine Interessensabwägung. Und da kommen dann natürlich Schwierigkeiten ins Spiel, oder? Wo jetzt gerade,
gewisse... Sie reden immer von Schwierigkeiten.
Ja, es ist halt so. Das ist mein Job. Für das komme ich Geld über.
Nein, also, Sie sollten Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Für das kommen Sie das Geld
richtig,
über.
Richtig.
Nicht eben. Für Schwierigkeiten und aufzeigen.
Ja, das gehört halt auch dazu.
Nein, das ist nur Phase 1.
Das ist Phase 1, genau. Phase 2 ist sie aus dem Wegräumen. Und aus dem Wegräumen in dem Fall besteht in einer Abwägung. Also wir können nicht sagen, ja, Landschaftsschutz.
Ja, aber dort oben, Wallis, die Täler dort oben, die sind leer eigentlich. Die sind optimal. Und der Winterstrom, das finde ich noch grossartig. Man hat immer gesagt, Solarstrom ist nur im Sommer gut. Und jetzt heisst, dort oben kann man mehr Strom produzieren als in der Sahara. Das habe ich also verblüfft zur Kenntnis genommen.
Das hat noch damit zu tun, dass Solarzellen sind ein bisschen effizienter, wenn sie kalt sind.
Eben,
also wenn sie warm sind, dann sinkt die Effizienz. Und darum sind die eben in den Bergen natürlich super.
Gut. Und jetzt ist ja also, dass eben nicht aus dem grünen Lager kommen. Das müssten Sie eigentlich mit Bedauern irgendwie zur Kenntnis nehmen. Dass so Ideen eigentlich die besten Ideen aus Ihrem Bereich, aus Ihrem Kernbereich, gar nicht von Ihnen kommen.
Ja, das gibt's halt. Ich meine, man kann nicht alles.
Ja.
Nein, aber ich habe mich sehr, ich habe mich sehr gefreut, dass der Bodenmann die Idee gebracht hat. Also meine, die Idee von Solaranlagen in den Alpen ist natürlich nicht grundsätzlich neu. Das haben wir
Aber
so konkret und so gross, ja, muss ich nicht los eingestehen. Das hat er gut gemacht.
Und jetzt gibt's ja dann ein neues CO2-Gesetz vorgestellt worden am letzten Freitag von der Frau Sommaruga. Ohne Abgaben wie beim letzten Gesetz, um es ein bisschen zu entschärfen. Man will Anreize schaffen, will 4 Milliarden will man da dann freigeben, um das Ziel 2030 die Hälfte von dem Konsum zu haben, den wir jetzt haben. Ist das realistisch?
Es ist nicht die Hälfte von dem, was wir jetzt haben, sondern die Hälfte von dem von 1990. Ja, das ist realistisch, es braucht viel, vor allem, wenn man sieht, wenn das CO2-Gesetz, das wirkt ja noch nicht gerade jetzt sofort.
Das geht ja noch
2-3 Jahre, bis das dann in Kraft ist und bis das alles wirkt. Ja, aber es ist ja nicht, wir starten ja nicht bei Null. Also es läuft ja schon vieles, seit den Kantonen läuft schon vieles. Wir haben jetzt viele Kantone, haben auch das Energiegesetz beschlossen, wie der Kanton Zürich, und gesagt, so, jetzt gehen wir vorwärts, jetzt reduzieren wir die Emissionen. Das nützt, das trägt natürlich alles auch dazu bei, um das Ziel zu erreichen. Es ist ja nicht nur das CO2-Gesetz.
Aber eben, die Zeit ist ja zu kurz fast, um das zu erreichen, oder nicht? Ist das nicht zu optimistisch, zu unrealistisch?
Ich glaube, es ist machbar, aber also wir haben es bei uns auch als Ziel. Wir haben die Regierung, die auch eine Klimastrategie beschlossen, haben wir auch als Ziel halbieren bis 2030. Aber man muss schon sagen, es ist also wirklich ambitioniert. Und gerade erst, wenn man jetzt sagt, man geht noch 2-3 Jahre später erst, dann wird es dann irgendwann vielleicht schon unerreichbar.
Aber Sie haben schon das Gefühl,
ich finde es ja gleich gut, dass man sich gute Ziele setzt.
Ja, aber das heisst, dass die erste Vorlage eigentlich überladen war, eben mit diesen Abgaben, jetzt soll man sich ein bisschen entladen. Hat jetzt wahrscheinlich eben auch die Gunst der Stunde, wenn man es relativ schnell an die Urne kann bringen, weil alle sagen jetzt, ja, wir müssen etwas machen. Wann ist denn zu erwarten, dass das wirklich zur Abstimmung kommt?
Ja, gute Frage. Das ist jetzt erst gerade überwiesen. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie lange sich die Kommissionen in Bundesbern Zeit lassen, um die Vorlage zu beraten. Ich hoffe natürlich, es geht zügig, aber das weiss man ja nie. RPG 2 ist jetzt irgendwie ein Jahr lang rumgelegen.
Und was meinen Sie jetzt? Also jetzt geht alles viel schneller. Also tun wir Faktor 2 rechnen, es geht doppelt so schnell wie sonst.
Ja, das wäre schön. Mhm. Also unsere parlamentarischen Prozesse sind ja schon wahnsinnig. Wenn wir etwas verändern wollen, es geht immer viele Jahre.
Gut, aber und jetzt ist offenbar einfach alles anders. Also haben letzte Woche schöne Ausflüge gehabt, in die Zürcher Provinz, da, Nordlägeren. In Stadl sind Sie gewesen. Was haben Sie denn gemacht?
Ja, Stadl ist natürlich ein interessante Veranstaltung war, wenn ich so sagen kann. Wir haben am Montag die NAGRA bekannt gegeben, wo sie das sogenannte geologische Tiefenlager für die radioaktiven Abfälle bauen. Und dann bin ich dann am nächsten Tag, schon an dem Tag, wo es bekannt war, war ich dann vor Ort an einer Pressekonferenz und am nächsten Tag nochmal vor Ort für die Bevölkerung, um Rede und Antwort zu stehen für Fragen, was jetzt unsere Rolle ist im Kanton. Und ich meine, das ist ja klar, also freut sich, glaube ich, niemand.
Aber trotzdem, wenn ich jetzt das angehört habe, haben Sie gesagt, 2015, das eignet sich gar nicht. Und jetzt ist plötzlich das Beste. Das tut irgendwie das Vertrauen in die wissenschaftlichen Untersuchungen nicht stärken.
Man kann es natürlich auch andersrum sehen. Also, sie haben das ausschliessen, weil sie gesagt haben, wir kriegen das bautechnisch nicht an. Sie haben gemeint, der Stein sei zu brüchig dort und bautechnisch ist das schwierig, weil das so
glücklich ist. Jetzt ist es super.
Und dann haben Kantone zusammen mit dem ENSI haben beide gesagt, nein, jetzt lassen wir den drin, den Standort, weil der ist nämlich geologisch sehr gut geeignet. Der ist nur bautechnisch schwierig, das müssen wir halt lösen. Und dann hat NAGRA gesagt, also gut. Und dann haben sie weiter untersucht und haben nachher gemerkt, der Stein ist besser, als ich gedacht habe. Also er ist stabiler. Und dann hat es, glaube ich, noch Fortschritt gegeben in der Bohrtechnik. Also man kann es auf beide Seiten sehen. Ich kann nur sagen, es ist ja nicht schlecht, wenn wir mit der NAGRA eine Organisation haben, die auch lernfähig ist. Also man kann sagen, ja, da haben wir eine falsche Einschätzung gemacht. Zum Glück sind wir jetzt hier weitergekommen. Also das ist, ich glaube, für den ganzen Prozess ist mir das etwas extrem Wichtiges. Mhm. Wenn jetzt sie einfach stur würden sagen, wir haben schon von Anfang an gesagt, wir wollen hierher, jetzt gehen wir hierher.
Trotzdem ist schon ein bisschen erstaunlich, was gelaufen ist. Ich habe da gelesen, dass wenn man da Land enteignen will, landwirtschaftliches Land, dass man 3-mal so viel überkommt, wie der Schätzwert ist. Wie kommt man auf die Zahl?
Von dem weiss ich jetzt nichts. Ist das Bundesrecht, das definiert?
Offenbar, ja. Sicher nicht sie im Kanton, sonst wüssten sie es ja.
Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
Okay, aber wie ist denn Stimmung?
Übrigens, Enteignung ist auch nicht zwingend. Also vielleicht findet man ja auch Lösungen mit Grundeigentümern. Manchmal kann man auch Land abtauschen oder irgendwas in der Regel. Also wenn wir Sachen machen, die Infrastrukturprojekte, wo man ein Strassenprojekt hat oder einen Veloweg oder irgendetwas, dann versucht man immer, wenn möglich, vermeiden zu enteignen, weil es ist immer kompliziert.
Es ist ja nahe bei der Grenze. Und am Montagabend, deutsches Fernsehen, grosse Schlagzeilen, was da die Schweiz macht, direkt hinter der Grenze. kommen die Deutschen mindestens Geld über, wenn sie nicht mitreden können?
Das ist jetzt das, was anfängt, oder die ganzen Abgeltungsdiskussionen.
Was finden Sie?
Also, Deutschland ist wirklich relativ nahe. Ich meine, es ist Zufall. Also, man hat halt einfach geschaut, wo ist sind die Gesteinsschichten am besten geeignet. Dass jetzt das in der Nähe von der Grenzen ist, irgendwie kann jetzt niemand etwas dafür. Abgeltungen, ja, ich glaube, es wird auch Deutschland wird etwas bekommen. Zumindest sind sie Gemeinden in dieser Abgeltungsdiskussion auch beteiligt. Also, so viel kann man sagen, weil was dann dabei rauskommt, weiss ich noch nicht, kann ich nicht sagen.
Aber wieso sollen die etwas bekommen? Ich meine, kann das die Schweiz nicht in eigener Entscheidung auf ihrem Gebiet machen?
Ja, können sie schon. Die Schweiz könnte sagen, nein, in Deutschland machen wir nicht. Aber ich glaube, so für die Stimmung wäre es wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut. Und ich glaube, wenn man da kann sagen, man sagt ja nicht, es ist ja nicht eine Entschädigung oder so, sondern man sagt, es ist eine Abgeltung dafür, dass die Region halt Verantwortung übernimmt für eine wichtige nationale Aufgabe, nämlich das Lagern von dem radioaktiven Abfall.
Es ist eine nationale Aufgabe.
Ein bisschen Entschädigung. Es ist eine nationale Aufgabe.
Gut, also
reden wir damit.
Also reden wir zum Schluss darüber, etwas, was uns alle betrifft, Strom sparen. Was soll man machen? Was wird gemacht? Was ist sinnvoll, was nicht? Was ist der letzte oder der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Mississippi Number One von der Eden Brand. Und das ist noch lustig vielleicht für den Grünen, weil es ist jetzt ein bisschen, sie singt da von Mississippi Number One, das ist eine Autobahn in Amerika.
Und die finden sie super.
Aber es gefällt mir halt, das Lied.
Martin Neukomm, wir sind in einer neuen Phase. Wir lernen laufend zu. Sachen, die bis jetzt geholt haben, sind zum Teil nicht mehr valid. Und jetzt hat es eine Kampagne dazu vom Bund, vom Bundesrat. 80 Vorschläge zum Stromsparen. Wie ist das bei Ihnen angekommen, Herr Neukomm?
Ja, als ich die Webseite gesehen mit 80 Massnahmen, ich habe dann ein bisschen angefangen anzuschauen, aber bei 20 musste ich abbrechen, ich kann nicht mehr mögen.
Also, haben wir einfach zu viel wollen. Einfach alles, was einem eingefallen ist, hat man dort reingerührt.
Ist das
wirkungsvoll? Eben, wenn Sie bei 20 aufhören, dann hören andere bei 5 auf.
Ja, vielleicht. Also, es ist jetzt schwierig, wenn ich das sage als Ingenieur. Es wirkt ein bisschen, wenn die Kampagne ein Ingenieur gemacht hat, oder? Wo man möglichst detailliert alles Mögliche aufführt.
Und nicht einer, der etwas von Kommunikation versteht.
Vielleicht. Also, gut, es ist immer einfach, um einfach zu kritisieren. Ich finde gut, dass der Bund etwas gemacht hat.
Aber man könnte es ja besser machen.
Ob das wirklich ankommt, habe ich auch meine Zweifel. Ja, definitiv.
Also von diesen 20 Sachen, die Sie gelesen haben, welches ist Ihrer Meinung nach die wirkungsvollste?
Aus meiner Meinung nach, das Wirkungsvollste sind so Kippschalter, so Energiesparmäuse, oder was man einfach den Strom abstellen bei den Geräten, die man nicht braucht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Erstens, es kostet fast nichts. Und man kann damit den Standby halt reduzieren. Man muss sich jetzt auch nicht gross umgewöhnen. Man stellt halt einfach noch den Computer und die Stereoanlage oder den Fernseher, Kaffeemaschine, stellt man halt einfach noch ganz ab damit.
Aber ist das nicht so? Jetzt gerade beim Fernsehen beispielsweise und vor allem, wenn man Kabelnetze, da muss man alles nochmal neu aufstarten. Kann man nicht einfach einstellen?
Ja, kommt ein bisschen aufs Gerät drauf an.
Ja, also bei mir zuhause ist es so, dann muss das alles nochmal eingestellt werden und so. Das
dann
ist also eine
10 Schwelle. Sekunden länger? Oder
nein, muss man eine Minute oder zwei oder so.
Aha, ja gut, nein, Minuten finde ich jetzt ein bisschen viel. Nein, ich habe Geräte, dort funktioniert es relativ gut. Da geht es irgendwie dann halt 10 Sekunden, bis eine Stereolage wieder da oben ist. Aber einfach im Vergleich ist das etwas, was sehr viel nützt, weil der Standby ist zwar nicht wahnsinnig viel, Also ich habe so ein Energiemessgerät, mit dem kannst du das messen. Und dann habe ich
das also wieso soll denn das Wichtigste sein, wenn es nicht viel ist?
Ja, weil es eben 24 Stunden läuft. Oder? Also duschen tut man nicht wahnsinnig lang am Tag. Natürlich, dort braucht es dann sehr viel Energie. Dort lohnt es sich schon auch zum Sparen. Aber ich glaube einfach am Schluss, wer zieht es dann wirklich durch? Mhm. Also das ist ja wie ein Neujahrsvorsatz. Oh, ein bisschen kürzer duschen, oder? Dann macht man es vielleicht noch die ersten zwei Wochen.
Oder überhaupt nicht duschen ist noch besser.
Oh, ja, aber nicht für die Mitmenschen.
Ja, aber gut, aber andere Sachen. Zum Beispiel will man ja jetzt vom Kanton aus zum Teil die Strassenbeleuchtung abschalten, oder?
Haben wir so noch nicht entschieden, weil es ist einfach noch schwierig.
Ja.
Also, die Stadt Zürich hat gesagt,
nach dem letzten Tram wird da irgendwie werden die Bänke aufgeklappt.
Die Lampen. Die Totbahn aufgeklappt, genau. Und Lampen.
Wie ist denn im Kanton? Wir sind genau das
am Überlegen. Und jetzt, grundsätzlich technisch ist ja kein Problem. Wir können einfach abstellen, überall. Das ist am einfachsten. Nur dann haben wir gemerkt, ja, also. Es gibt dann schon die einen oder anderen, und zwar noch relativ viele, vor allem auch Frauen, die sagen, habe ich aber extrem Mühe, fühle mich nicht mehr sicher. Und dann merkt man auch schon, es ist schon wieder kompliziert. Und das ist jetzt nicht etwas, wo ich, wenn ein signifikanter Teil der Leute sagt, nein, da fühle ich mich nicht mehr sicher oder man hat Angst, dann muss ich sagen, muss man das ernst nehmen. Da kann ich mich nicht einfach darüber
hinwegsetzen. Also das heisst, was sagen, wird passieren? Jetzt aus heutiger Sicht, haben Sie eine Antwort, dass es kompliziert ist, das haben wir jetzt x-mal gehört, aber am Schluss muss man eine Entscheidung fällen.
Ja, was wir werden machen, wir werden es wahrscheinlich differenzierter anschauen. Das heisst, man muss einfach anschauen, wo kann man abstellen und wo kann man nicht abstellen.
Vor allem?
Ja, also wo man nicht abstellen kann, glaube ich, sind stark frequentierte Bereiche, wo in der Nacht viele Leute unterwegs sind, oder? Oder ja, zumindest Leute unterwegs
aber dort,
sind.
Aber dort, wo es eben nicht frequentiert ist, ist ja noch heikler.
Ja,
das ist
ja
viel heikler.
Ausserorts sind jetzt nicht noch viele Fußgänger unterwegs, irgendwie jetzt abends um eins, oder?
Eben, aber wenn dann niemand anders rum ist, ist es ja noch heikler, wenn es dunkel ist und eventuell etwas passiert.
Ist es eben doch kompliziert.
Ja, eben, aber, ja. Aber dann ist Ihre Überlegung, dort, wo es viele Leute hat, dort dürfen wir nicht abstellen, hat irgendwie einen Pferdefuß.
Ja, ich sage ja, eben, wir müssen das anschauen. Es ist nicht so einfach, zum das zu lösen. Ich kann auch noch nicht sagen, was dabei rauskommt. Vielleicht entscheidet man sich am Schluss, dass man sagt, das ist zu wenig, man macht es gar nicht. Was man vielleicht könnte, ist die Helligkeit schon ein bisschen reduzieren, irgendwie ab 10 Uhr, sonst macht man das erst ab 11 Uhr, so ein paar so Massnahmen. Das schenkt am Schluss schon noch ein, es ist noch ordentliche Energie. Was wir auch machen, ist, wir natürlich unsere Gebäude nicht mehr anstrahlen. Also Schloss laufen und der Einfall und so, wo bisher immer beleuchtet war, das machen wir jetzt nicht mehr.
Die Temperatur in den Büros, auf was ist angesetzt?
Also wir probieren das auf so Richtung 19 Grad. Das ist noch nicht beschlossen, aber das wird in die Richtung, wenn wir gehen. Nur das Problem ist gar nicht so einfach. Mhm. Weil wenn man eine Zentralheizung hat, steuert man ja nicht die Temperatur in allen Räumen.
Eben, das ist noch schwierig.
Also wenn man 1:1 umsetzt, dass man sagt, es ist überall genau 19 Grad, das ist eine Illusion, das können wir nicht. Aber ich glaube, wenn wir sagen, wir probieren überall ein bisschen reduzieren, wir sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, bitte tun überall ein bisschen reduzieren, schauen, dass sie nicht zu fest heizen. Hoffe ich, dass wir mit dem schon 5-10% rausholen können. Jetzt noch wenig, aber wenn wir 5% vom gesamten Wärmeverbrauch reduzieren, ist das doch immerhin etwas. Also
der Toni Gunzinger, er ist Energieexperte, Sie kennen ihn möglicherweise. Er hat gesagt, eines der besten Rezepte, eine der besten Massnahmen wäre, wenn man die Heizungen besser einstellen will. Die sind zum Teil falsch eingestellt und man könnte dort viel sparen. Wäre das nicht etwas, was der Kanton könnte fördern könnte?
Ah, das schauen wir genau an. Also ich glaube, man muss die Heizungen entlüften. Ich weiss nicht, was genau. Wir müssen das zuerst mal bei uns selber irgendwie machen, um zu schauen, was können wir damit rausholen. Ob das dann sich lohnt, um jetzt wirklich das jetzt noch zusätzlich fördern, weiss ich nicht. Weil ich
glaube, Sie es mal an.
Es scheitert wahrscheinlich daran, also wie viele Fachleute haben wir dann, die wissen, wie das geht?
Ja.
Wo man jetzt könnte sagen, jetzt gehen die halt viel mehr unterwegs, um das zu machen.
Pensionierte Leute, die aus diesem Bereich kommen, könnte man anlehren innerhalb von 2 Stunden und die könnten dann das richtig machen. Hat der gefunden?
Das finde ich eine gute Idee.
Ah, das finden Sie eine gute Idee. Gut, wenn wir schauen, ob Sie sich auch aufnehmen. Jetzt Elektroheizung, was halten Sie von denen?
Ja, schwierig. Ist halt einfach unglaublich.
Schwierig, ja. Das Wort des Tages, schwierig.
Schwierig, habe ich jetzt immer schwierig gesagt. Nein, also gut, ich finde natürlich Elektroheizungen nicht besonders gut, weil sie einfach unglaublich viel Strom brauchen. Oder im Moment brauchen Elektroheizungen noch mehr Strom als die Wärmepumpen, obwohl es mehr Wärmepumpen gibt als Elektroheizungen.
Und sollen die verboten werden?
Ja, also sie sind verboten. Also, also im Kanton Zürich ist es so,
aber
die Kleinen. Ja. Nein, die Kleinen, das ist Bundeskompetenz. Da können wir nichts dazu sagen. Wir dürfen bei den Grossen, genau. Die Mobilen, das ist beim Bund. Ja, das ist unser komischer Rechtsstaat, der da manchmal irgendwelche komische Regelungen produziert. Nein, die Kleinen, die Kleinen schränken natürlich nicht so ein, weil die sind ja nicht so irgendwie permanent im Betrieb wie jetzt eine fest installierte Elektroheizung. Das Ziel muss schon sein, um die Elektroheizungen zu ersetzen, weil damit können wir extrem viel Strom reduzieren.
Ja, groß schätzen Sie die Chance, dass es mal einen Blackout gibt, strommässig bei uns im Kanton Zürich in diesem Winter?
Das schätze ich als geringe. Weil ein Blackout heisst, dass wirklich dann das Netz vollständig zusammenbricht und wir haben letztendlich ja alle das gleiche Ziel, also jetzt auch in der Branche und Swissgrid und Telkom und alle Energieversorgungsunternehmen, um das unter jedem Umstand zu verhindern. Mhm. Also ich glaube, wir werden das schaffen.
Ohne Kerzen.
Ohne Kerzen.
Soweit der Martin Neukomm. Danke vielmals. Was ist der letzte Titel, den Sie noch mitgebracht
haben? Der nächste Titel ist ein Klassiker, das ist «Tulsa Time» von Eric Clapton.
Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1 präsentiert den Börsentag Zürich, der Treff.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.